Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche und dem CIO-Magazin. Mein Name ist Martin Bayer, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Computerwoche und freue mich sehr, dass Sie bei uns reinhören. Unser Thema ist heute die weiter anhaltende Chipkrise. Es waren viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass ganze Produktionsstraßen in den Autofabriken stillstanden und Kunden teilweise Wochen auf neue Elektrogeräte warten mussten. Eine stark schwankende Nachfrage bestimmter Branchen, ein Brand in einem wichtigen asiatischen Halbleiterwerk, die Blockade des Suezkanals, Lockdowns infolge der Corona-Pandemie und. Das alles brachte die Halbleiter-Supply-Chain auf der ganzen Welt deutlich aus dem Takt. Wie Politik und Unternehmen dagegen steuern wollen und welche Auswirkungen das auf unsere Wirtschaft hat, darüber möchte ich heute mit Frau Lola Attenberger sprechen. Frau Attenberger forscht am Digital Society Institute an der European School of Management and Technology in Berlin und beschäftigt sich ausführlich mit der Industriepolitik verschiedener Länder und den makroökonomischen Zusammenhängen im digitalpolitischen Bereich. Hallo Frau Attenberger, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein kann. Das freut mich.
Ja, Frau Attenberger, wie ich schon bereits gesagt habe, die Chipknappheit macht ja vielen Branchen schwer zu schaffen. Bei den Automobilherstellern standen ganze Bänder still. Teilweise, ich habe gelesen, Peugeot hat zwischenzeitlich sogar wieder analoge Tachos in seinen Autos verbaut. Waren aus Ihrer Sicht diese Probleme denn abzusehen oder war das Ganze dann doch eher eine Verkettung unglücklicher Umstände, vor allem gerade durch Corona?
Ob die Probleme abzusehen waren, ist schwer zu beantworten. Was man sagen kann, ist, dass die Halbleiterindustrie sehr komplex ist und sehr langwierig und dass in der Wirtschaftskrise Produktionskapazitäten abgebaut wurden und deswegen geringerer Nachfrage. Und zusätzlich dazu haben möglicherweise Unternehmen keine interne Risikoanalyse durchgeführt oder just in time produziert, ohne wirklich auf Vorräte zu setzen. Und wie lange jetzt die Chipknappheit noch dauern wird, ist schwer vorauszusagen. Statistiken zufolge geht man davon aus, dass der Markt ja weiterhin 6-8% wachsen wird. Staaten investieren aber jetzt aktuell auch stark in die Halbleiterindustrie. Und was aber aktuell dann nochmal eine Schwierigkeit bedeutet, ist, dass ist der Konflikt jetzt, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, weil das auch wieder die Lieferketten beeinträchtigen wird, weil eben zwei Unternehmen in der Ukraine ansässig sind, die ungefähr 50% des weltweiten Neongases, in der Produktion verwendeten Neongases liefern, supplyen. Und das ist essentiell für die Chipfertigung. Und was ich dazu anregen würde, ist, dass eben Unternehmen ihre Lieferketten resilienter gestalten und dass zum Beispiel, sagen Forscherinnen des MIT und der HWR Berlin, dass das möglich wäre durch digitale Zwillinge und Datenanalysen.
Interessant, also generell quasi mehr Gespür und mehr Sensibilität dafür zu entwickeln, wo bin ich eigentlich abhängig? Und auch quasi so Szenarien durchzuspielen. Was passiert, wenn dort ein Problem auftritt oder an der Stelle mit einem Mal irgendwas schief geht? Also wirklich die gesamte Lieferkette und eigene Produktion als digitalen Zwilling aufbauen? Wäre das aus Ihrer Sicht wirklich ein Weg?
Ich denke schon, das Problematische ist aktuell, dass Unternehmen häufig selber nicht genau wissen, wer ihre Zulieferer sind und dass eben diese Transparenz entlang der gesamten Supply Chain eigentlich auch für Unternehmen kaum ersichtlich ist. Aber die Forschung sagt, dass das natürlich eine Möglichkeit wäre, wenn die Lieferketten transparenter gestaltet werden und in einem Modell einen digitalen Abbild dargestellt werden, dass man dort dann auch Lieferausfälle reduzieren kann, weil eben man mittels Prognosen vorhersagen kann, wo welche Materialien fehlen oder noch hinkommen müssten.
Mhm. Spannend. Über den European Chips Act will ja jetzt die EU die Halbleiterproduktion hier in Europa kräftig ankurbeln. Die EU-Kommission will 43 Milliarden Euro in den Aufbau von Forschung und neuen Fertigungsanlagen stecken. Macht denn das aus Ihrer Sicht Sinn und welche konkreten Gründe stecken da dahinter?
Also Sinn macht es auf jeden Fall. Es ist ja jetzt eigentlich ein eher reaktives industriepolitisches Instrument, was die EU da anwendet, weil eben andere Länder, also China hat schon angefangen, vor 10 Jahren in die Halbleiterindustrie zu investieren. In den letzten 10 Jahren etwa 140 Milliarden hat das Land dort investiert. Die USA hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, wo sie 47 Milliarden Euro investieren möchten. Und Südkorea hat mittels Steuervorteilen eben 409 Milliarden Euro der Industrie versprochen. Und wenn jetzt Europa da nicht irgendwie nachsteuern würde und ebenfalls die 43 Milliarden Euro oder ein gewisses Budget bereitstellt für die Industrie, würde das dazu führen, dass Europa noch mehr Marktanteil verliert. Ob jetzt wirklich das Ziel des European Chips Act, dass Europa wieder seinen Marktanteil erhöht, nämlich jetzt von aktuellen 10% auf 20% erreicht wird, ist noch ein bisschen fragwürdig, wenn man betrachtet, dass eben alle Länder jetzt oder alle die viele Industrienationen in den Bereich investieren. Aber es ist definitiv jetzt also in der Zeit, dass die EU da auch industriepolitische Maßnahmen ergreift.
Welche Chancen haben denn diese Pläne aus Ihrer Sicht? Also Stichwort gerade digitale Souveränität hier in Europa. Das versucht man ja momentan gerade auch an anderer Stelle mit dem Projekt Gaia-X, also eine eigene europäische Daten-Cloud-Infrastruktur aufzubauen. Also ich persönlich sehe da immer so, ja, einzelne kleine Fortschritte, bin aber nach wie vor sehr, sehr skeptisch. Gerade angesichts der Übermacht der großen Hyperscaler wie AWS, Microsoft und Google scheint ja der Kampf an der Stelle gerade ziemlich aussichtslos. Und jetzt in der Halbleiterbranche, ich meine, die wird ja auch von einigen wenigen großen Unternehmen mehr oder weniger weltweit dominiert. Intel, AMD, das sind so die Namen, die man aus dem PC-Geschäft kennt. Dahinter gibt es dann noch die großen Auftragsfertiger, GlobalFoundries, TSMC, Samsung, die ja riesige Anlagen in Asien betreiben. Also, wie schätzen Sie denn die Chancen dieser Pläne ein?
Ja, also die Chance liegt natürlich darin, dass da die EU auch die Möglichkeit hat, eben mitzuspielen auf dem globalen Markt. Und was aber da jetzt noch nicht meines Erachtens mit reinspielt, ist, dass die EU und mit den Mitgliedstaaten zusammen wirklich definiert hat, was für sie digitale Souveränität eigentlich bedeutet. Wenn man sich anschaut, die Definition der Bundesregierung ist, dass digitale Souveränität ist, die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rollen in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher auszuüben, während andererseits die EU eher digitale Souveränität in ökonomischer Hinsicht sieht und eben digitale Souveränität in Zusammenhang setzt mit den gesellschaftlichen und ökonomischen Abhängigkeiten von außereuropäischen Technologiekonzernen. Da muss man sich natürlich erstmal irgendwie verständigen, was eigentlich das bedeutet und welche konkreten Schritte man Richtung digitaler Souveränität machen möchte als Europäische Union, als Staatenbund. Und zusätzlich dazu ist es natürlich so, dass bei dem Gaia-X-Projekt erstmal der Ansatz auf Individuen eigentlich bezogen und auf Institutionen ein guter ist, dass man sagt, man versucht Daten, Analysen möglich zu machen und dabei DSGVO-konform. Aber wenn man das jetzt in ökonomischer Hinsicht betrachtet, dann ist es eben wiederum schwierig, weil was jetzt konkret das Gaia-X inwiefern das dazu führt, dass wir weniger Abhängigkeiten haben von ausländischen Technologiekonzernen, ist äußerst fragwürdig, würde ich sagen.
Ja, zumal natürlich auch die großen Hyperscaler bei Gaia-X mitspielen und auch mitreden wollen, gerade was so die Definition der Standards betrifft. Da will man sich natürlich keinen Konkurrenten da aufbauen. Sie haben es gerade angesprochen, so diese unterschiedliche Definition der digitalen Souveränität. Sehr, sehr, finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Wie schätzen Sie denn da so die überhaupt generell die digitalen Kompetenzen auf Seiten der Politik ein? Also glauben Sie, dass da die Instanzen, also einmal hier in Deutschland und in Berlin und auch in der EU in Brüssel da sind, wirklich diese ja, Konsequenzen, die die Digitalisierung letzten Endes für Wirtschaft und Gesellschaft hat, wirklich zu durchdringen und auch wirklich abzusehen, was da passiert und warum ist da so dieser Aspekt der digitalen Souveränität aus Ihrer Sicht so wichtig?
Ja, meiner Ansicht nach ist da so wird da politisch noch nicht genug strategisch gedacht und nicht wirklich orientiert an messbaren Zielen, wie man denn digitale Souveränität erreichen möchte und auch die ja wie also wie ich gerade sehe so in dem Bereich in den einzelnen Initiativen, die es gibt, um zur Erreichung des Zieles der digitalen Souveränität wird eben wenig eigentlich geschaut, aber was genau bedeutet das für uns und ab wann wäre denn dann digitale Souveränität erreicht? Und wichtig, denke ich, ist digitale Souveränität insbesondere aus drei Gründen. Das sind einmal die gesellschaftlichen Gründe, nämlich, dass wenn wir also wir haben ja in Europa auch irgendwie eine gewisse Werteunion, die eben Werte wie Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung oder hohe Umweltstandards auch zugrunde legt. Wenn es eben dann so ist, dass man sich zu abhängig macht von ausländischen oder anderen Nationen mit anderen Werten, könnte man sich eben auch erpressbar machen, wie man jetzt ja in dem Konflikt mit Russland im Bereich Gas sieht. Was außerdem der zweite Grund ist, weswegen digitale Souveränität wichtig ist, ist eben der ökonomische, der auch mit Verbraucherschutz einhergeht, weil wenn wir eben ökonomisch nicht ansatzweise gucken, dass Abhängigkeiten reduziert werden und in gewisser Weise den Markt steuern, dann kommt es zu Monopolbildung und diese müssten mithilfe digitale Souveränität ausbalanciert werden. Auch der sicherheitspolitische Grund ist der dritte Grund, weswegen ich denke, dass es wichtig ist, weil eben sicherheitspolitisch ist es so, dass man, wenn man jetzt sich vorstellt, es käme zu einem Angriffskrieg mit einem wichtigen Land für uns, einem wirtschaftlich wichtigen Land wie China, dann könnte das eben auch dazu führen, dass wir keine Möglichkeit haben, um irgendwie zum Beispiel wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen oder anderweitig zu versuchen, uns da unabhängiger zu machen. Oder ja, das ist so der sicherheitspolitische Aspekt.
Lassen Sie uns zurückkommen zum Thema Halbleiter und Chips. Wir sprachen über die Initiative der EU, die vielen Milliarden, die da reinfließen sollen. Die aktuellen Probleme werden sich ja damit nie, zumindest kurzfristig erstmal nicht lösen lassen. Es dauert Jahre, so eine Fabrikation hier aufzubauen. Macht es denn aus Ihrer Sicht trotzdem langfristig gesehen Sinn, hier wieder eine Halbleiterbranche an den Start zu bringen? Und wie wettbewerbsfähig kann so eine Fertigung hier in Europa sein, gerade im Vergleich mit den asiatischen Ländern? Also gerade so die Chipfertigung hat sich ja in den letzten 2, 3 Jahrzehnten zunehmend Richtung Asien verlagert. Ich vermute mal sehr stark auch aus wirtschaftlichen, ökonomischen Gründen. Das ist extrem auf Effizienz getrimmt, was ja wohl auch ein Grund ist für die Knappheit. Diese Anlagen arbeiten mehr oder weniger auf Anschlag, reagieren sehr schnell auf kurzfristige Schwankungen in der Nachfrage. Da wird ja nichts auf Vorrat produziert. Welche Chance hat denn dann aus Ihrer Sicht eine Halbleiterbranche in Europa?
Also insgesamt haben wir schon Akteure, die wichtig sind in der Halbleiterindustrie. Und vor allem spielen wir auch im Bereich Forschung und Entwicklung eine wichtige Rolle. Also Und es gibt ja auch nicht eine klare Trennung zwischen Nationen, und es sollte auch nicht das Ziel werden, dass wir uns so klar abschotten. Auch gerade im Bereich Forschung profitieren Forscherinnen und Forscher von Forschungsergebnissen aus der ganzen Welt. Und es ist da auch wichtig, weiterhin zu kooperieren und zu kollaborieren. Und wir haben ja auch in Deutschland zum Beispiel Infineon als wichtiger Akteur in der Halbleiterindustrie und auch andere Unternehmen, die da entlang der Lieferkette da eine Rolle spielen. Genau, wichtig ist es natürlich, dass jetzt die Halbleiterindustrie, wenn sie gefördert werden sollte in Europa, dass sie eben, oder was ja jetzt der Plan ist mit dem CHIPS Act, dass sie da eben vor allem auch marktorientiert und forschungsbasiert die Industrie aufbauen. Genau, aber ich denke, ganz ohne globale Kooperation oder wird das nicht funktionieren und sollte auch nicht das Ziel sein.
Wie sinnvoll ist es denn aus Ihrer Sicht, die großen Halbleiterhersteller hier mit an Bord zu nehmen? Also Intel hat ja angekündigt, in Magdeburg zwei große Fabriken zu bauen. Da fließen erstmal 17 Milliarden Euro. Intel will auch in anderen europäischen Ländern aktiv werden. Insgesamt könnten in den nächsten 10 Jahren 80 Milliarden Euro seitens Intel hier in die europäische Halbleiterfertigung fließen. Ist es denn sinnvoll, mit diesen, ja, großen Marktführern zu kooperieren? Oder jetzt mal böse gesagt, wollen die eigentlich nur hier in Europa die Subventionen abgreifen, bauen ihre Anlagen, machen dann aber im Grunde genommen ganz brutal ihr eigenes Ding, produzieren das, was sie wollen, liefern dorthin, wo sie wollen. Und im Grunde genommen ist ihnen eigentlich die europäische Perspektive mehr oder weniger egal. Wie schätzen Sie das ein?
Ich denke, in der Halbleiterindustrie ist es schon wichtig, auch mit den großen Unternehmen zu kooperieren, da die Industrie so komplex ist und spezialisiert, dass da nur eine alleinige Förderung von KMUs nicht sinnvoll sein könnte. Insgesamt ist es natürlich wichtig, dass der Staatenverbund oder dass auch die Staaten gewisse Regeln setzen und einen Rahmen schaffen. Und das sollte eingebettet in eine Strategie passieren.
Wie sollte denn diese Strategie aussehen? Kann man denn einer Intel dann auch mal auf die Finger klopfen und sagen so, hey, jetzt wollen wir das aber mal ein bisschen so machen, oder wir brauchen eigentlich verstärkt bestimmte Chips für eine bestimmte Industrie oder für bestimmte Anwendungen? Also es wird ja auch immer differenzierter. Sind ja jetzt heutzutage nicht mehr nur so die klassischen PC- oder Server-Chips, sondern es geht ja wirklich auch um extrem spezialisierte Halbleiter für KI-Anwendungen oder eben dann auch für bestimmte Branchen. Also Autos sind ja heute fahrende Computer mehr oder weniger, die sehr spezielle Halbleiterprodukte benötigen. Glauben Sie, dass man da also auch so einen Konzern wie Intel da ein bisschen, ja, jetzt mal salopp gesagt, an die Leine nehmen kann und sagen kann, hey, wir haben euch jetzt hier Milliarden Subventionen gegeben, jetzt möchten wir aber auch, dass ihr mal in die oder die Richtung produziert.
Ja, das sollte natürlich möglich sein im Idealfall. Es kommt da natürlich auch verschiedene Aspekte mit rein, beispielsweise eben die Regeln der WTO, die Handelsabkommen. Also das ist natürlich ein Aushandlungsprozess auch mit der Industrie. Auch hatte ich jetzt ein kleines Forschungsprojekt zum Thema Technologieregulierung, wo eben wir uns auch angeschaut haben, welche Regulierer gibt es in Deutschland in dem Bereich. Und es gibt schon auch Wettbewerbsregulierungen, aber ich denke, dass eben eine Strategie in die Richtung so aussehen sollte, dass Europa sie traut, auch Industriepolitik anzugehen. Das haben sie ja jetzt jahrelang eigentlich nicht gemacht, und dass sie da auch wieder irgendwie dass sie da eine Strategie entwickeln, wie sozusagen strategisch wichtige Bereiche und Technologiebereiche gefördert werden sollten und welche Marktmechanismen, welche Rahmenbedingungen das erfordert.
Stichwort Industriepolitik. Europa und Deutschland hatte ja einmal eine sehr gute, eine sehr veritable Position im Halbleitermarkt. Ich glaube, so Anfang der 1990er Jahre hatten wir mal einen Marktanteil von über 40% an der weltweiten Halbleiterproduktion. Das ist jetzt die letzten Jahrzehnte sukzessive weiter runtergegangen. Momentan stehen wir, glaube ich, bei 9 oder 10%. Die fehlende Industriepolitik, war das mit ein Grund, warum wir da diese einstmals gute Position aus der Hand gegeben haben?
Ja, ich denke schon, dass es ein Grund war, wenn nicht der Hauptgrund, da eben in dem Zuge der Liberalisierung und der 80er, 90er Jahre da eben gesagt wurde, wir sollten alle Barrieren abbauen, wir sollten es nur dem Markt überlassen, was sozusagen was produziert wird und welche, dass sozusagen die Regel, der Markt reguliert sich von selbst. Ohne staatliche Intervention, dass diese Regel nicht mehr aufgeht. Das hat sich ja jetzt gezeigt im Zuge dessen, dass dadurch globale Monopole entstanden sind und dass eben die Unternehmen nur nach den günstigsten Materialien und günstigsten Arbeitskosten geschaut haben und im Zuge dessen ihre Produktionsstätten verlegt haben. Und deswegen denke ich, dass es jetzt wichtig ist, dass die EU das Instrument der Industriepolitik wieder betrachtet.
Jahrelang haben ja die globalisierten Lieferketten relativ gut funktioniert. Sie haben es vorhin gerade angesprochen, so der Krieg in der Ukraine und mit einem Mal fehlen bestimmte Grundmaterialien für die Halbleiterfertigung. Müssen wir uns angesichts der aktuellen Krisen, eben wie Corona, wie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, grundsätzlich auf unsichere Zeiten einrichten? Und wie anfällig sind in diesen Zeiten dann eben global angelegte Lieferketten? Und wie könnte man so ein System grundsätzlich sicherer machen aus Ihrer Sicht?
Grundsätzlich braucht es auf jeden Fall unternehmensinterne Risikoanalysen, die zum Beispiel in so einem Modell eines digitalen Zwillings erfolgen können, mit transparenten Lieferketten und gleichzeitig eben zu der Verantwortung von den Unternehmen selbst gehört eben auch die staatliche Verantwortung hinzu und dort also nicht nur staatlich, sondern auch europäisch gedacht wird, wie kann man die Produktion und wie kann man sich eben souveräner aufstellen? Wie kann man das Ziel der digitalen Souveränität erreichen und nicht nur im digitalen Bereich, sondern wie kann ein Staatenbund eben souverän agieren, was eben bedeutet, Abhängigkeiten zu betrachten und kritisch auch zu hinterfragen?
Ja, Unternehmen sollten also ihre Lieferketten stärker im Blick behalten. Eine Industriepolitik sollte wieder stärker Fahrt aufnehmen in Europa und Deutschland. Digitale Souveränität ist wichtig, heißt aber nicht, dass man sich grundsätzlich abschotten sollte. Und eine Halbleiterbranche in Europa hätte durchaus eine Chance, gerade weil wir auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich durchaus unsere Stärken haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Attenberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für Ihre sehr spannenden Einblicke in das weltweite Ökosystem rund um Halbleiter und Chips. Dankeschön.
Vielen Dank ebenfalls.
Wenn Ihnen unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann hören Sie doch auch einmal in unsere anderen Episoden rein. Es sind immer wieder spannende Geschichten aus der gesamten IT-Branche, die wir Ihnen hier präsentieren. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast-Kanal. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie heute wieder mit dabei waren und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss.